Herzlich willkommen zurück bei Unboxing. Hier sind
Chris
und Chris. Zurück sage ich, weil wir haben heute Corbinian Holzer als Gast, Nationalspieler im Eishockey, frisch gerade von Olympia zurück. Und für uns ist es ein Riesending, weil wir haben jetzt, glaube ich, 2 Monate Pause gemacht. Hatte ein bisschen mit den Zeiten im Moment zu tun und zum anderen hatten wir einfach auch zu viel zu tun, würde ich sagen. Gell?
Ja, so ist es. Hat auch mal gut getan.
Corby, willkommen bei uns in der Box auf eine etwas andere Art und Weise. Servus.
Servus, grüß dich.
Hi.
Warum auf eine andere Art und Weise? Wir haben uns ein bisschen verplant. Ich dachte, Corby kommt zu uns und ich habe das, glaube ich, falsch ausgedrückt. Und Corby schreibt mir, wo ist der Link? Weil er natürlich in Mannheim ist, wo er gerade auch Eishockey, also bei Mannheim eben Eishockey spielt. Aber jetzt machen wir unsere erste Zoom-Folge und hoffen, dass der Ton trotzdem ganz in Ordnung ist.
Ich dachte mir schon, wo sind wir mittlerweile gelandet? Der kommt aus Mannheim, Nationalspieler, zu uns in die Box, extra für den Podcast. Hätte man sich denken können.
Ja, vor allem hast du noch zu mir gesagt, Corby, dass du am Vormittag noch Training hast und dann am Nachmittag bei uns bist. Und ich dachte mir schon so, Alter, das ist ja krass.
Ja, so schnell bin ich dann auch nicht da unten. Aber naja, ich habe mir dann kurz vor 3 habe ich mir nur gedacht, so, ja, jetzt müsste ich mal schnell online gehen. Dann habe ich dann die Nachricht angeschaut und habe gedacht, irgendwo fehlt ein Link. Jetzt wollte ich nochmal nachfragen. Da habe ich gedacht, naja, irgendwas passt nicht.
Dazu noch eine kleine Anekdote. Ich bin zur Tür rein, auch um kurz vor 3, ein bisschen zu spät. Und Christian stand da und hat geschaut und meinte so, hey, kommt der mit dem Taxi oder wie kommt der hier an?
Weil gerade ein Taxi kam. Nee, ich kenne dich ganz anders. Also wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich erzähle mal kurz ein bisschen was zu dir. Im Intro, damit die Zuhörer dich auch zuordnen können, wobei wahrscheinlich 99% eh schon ganz genau wissen, wer du bist und von wem ich hier spreche. Aber einfach mal als kurzes Intro zu deiner Person. Corby, du bist 88 in München geboren, aufgewachsen im Bad Tölzer, Wolfratshauser Gau im Süden, wo wir auch herkommen. Bist deutscher Nationalspieler, bist seit, ich glaube, letzten Jahr Mai bei Adler Mannheim und hast aber schon eine echt lange Laufbahn oder ist es später gewesen bei Mannheim? Berichtige mich gerne.
Nee, eigentlich offiziell jetzt seit 2021, 2022. Also unterschrieben habe ich bei der WM letztes Jahr und also ab Mai kann man schon so sagen.
Ja. Genau, dein Weg ging ja früh los. Ich meine, ganz früher, glaube ich, bei Geretsried, dann nach Tölz. Von Tölz, wenn mich nicht alles täuscht, war es noch Regensburg, dann weiter in die DEG, wenn mich nicht alles täuscht, nach Düsseldorf, genau. Und dann ab in die NHL. Das heißt mit, ich glaube, 16, 17 in die DEL, oder? Oder 18?
16, 17 war mein erstes Jahr in Tölz, zweite Liga damals und dann das Jahr drauf bin ich nach Regensburg und dann 3 Jahre Düsseldorf und mit 22 dann nach Nordamerika.
Wahnsinn, und bist jetzt wiedergekehrt. Ich glaube, du hast noch einen kurzen Abstecher in Russland gemacht und dann wieder zurück nach Deutschland. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich kenne dich als einen von 3 Brüdern aus unserer Heimat. Ist der Kleine und jetzt hier steht auch in meinem Ding hier 1,89 groß, so kenne ich ihn. Aber dass du jetzt schon 34 bist, glaube ich, oder 34?
Ja, genau, jetzt sind bei Olympia.
Oh, jetzt warst du kurz abgehackt. Moment. Wir haben gerade ein bisschen technische Probleme.
Das können wir eh
sagen. Sorry.
Du hast einen Anruf gehabt, oder?
Ja, abgebrochen.
Mach gar nichts, können wir alle schneiden.
Nee, genau. Einer von 3 Brüdern ist der Kleinste, aber eigentlich der Größte und jetzt auch schon 34 Jahre alt. Also die Zeit verrennt. Steigen wir direkt ein in unseren Podcast. Wir freuen uns sehr, dich heute hier zu haben. Und gehen direkt los. Du bist frisch von den Olympischen Spielen zurück. Wie fühlst du dich da so mit Rückblick auf die Spiele? Wir haben gerade schon mal kurz gequatscht, aber wie ist deine Gefühlswelt?
Ja, es ist natürlich immer noch im Nachhinein ziemlich bitter, wie es gelaufen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns das ja alle anders vorgestellt innerhalb der Mannschaft. Eine hohe Erwartungshaltung gehabt, der wir dann im Endeffekt nicht gerecht geworden sind und aus welchen Gründen auch immer nicht das aufs Eis gebracht haben, was man uns was wir auch können, sage ich mal, was wir als Potenzial auch schon öfter gezeigt haben in den letzten Jahren. Und dann ist schon bitter, wenn du bei so einem großen Turnier mit der ganzen Aufmerksamkeit so ein bisschen so ein Ei legst. Aber so ist der Sport manchmal. Es ist in der Weltspitze, im Eishockey speziell, als deutsche Mannschaft bist du halt nicht, wir sind, glaube ich, mittlerweile 5. in der Weltrangliste. Aber es ist immer ein Kampf. Also jedes Spiel kann die oder die Richtung gehen und das ist dann noch so jetzt wieder so ein Lernprozess oder ein Lerneffekt, den, für uns auch gut ist, sag ich mal, dass wir gesehen haben, dass wir in jedem Turnier an unsere Grenzen gehen müssen und an die Leistungsgrenze speziell. Das haben wir in dem Turnier aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft und dann fällt es einem auf die Schnauze.
Wie schnell kannst du wieder im Alltag daheim ankommen nach so einem Event?
Ja, gut, wir haben es relativ schnell. Also wir hatten direkt nach dem letzten Spiel, einen Tag später, noch ein paar Einzelmeetings mit dem Trainer auch. Jetzt habe ich noch ein paar Telefonate gehabt. Sportdirektor, Präsident hat mich angerufen. Einfach mal so, ja, so ein kurzer Austausch, mal so ein bisschen in die Analyse reingehen, was auch aus Spielersicht vielleicht ausschlaggebend war, dass es nicht so funktioniert hat. Und dann ist halt so, dass bei uns relativ schnell mit der Saison wieder weiterging. Also wir sind am Donnerstag zurückgekommen, dann 2 Tage noch frei und sind am Sonntag dann wieder ins Training eingestiegen, weil wir am Montag dann schon wieder gespielt haben. Also hast du nicht viel Zeit, da jetzt gefühlstechnisch in ein Loch zu fallen, weil es ja gleich weitergeht und bei uns jetzt hier in der DEL auch ziemlich in die heiße Phase reingeht. Mhm. Und ja, deswegen sind wir alle irgendwo Profis und so beschissen, wie es gelaufen ist. So schnell muss das abhaken und dir auch wieder neue Ziele setzen, finde ich. Und wir haben eine gute Chance, mit Mannheim heuer was zu erreichen. Und das ist jetzt der Fokus und da muss den Schalter relativ schnell wieder umlegen.
Man muss ja auch sagen, du bist ja auch ein erfahrener Mann und irgendwann lernt man das, glaube ich, auch, dass man dann einfach diese Erfolge und Misserfolge auch ad acta legt und einfach weitermacht. Ich glaube, du hast 125 DL-Spiele, 206 Mal NHL, 23 Mal für die Nationalmannschaft.
Also 63.
63, Entschuldigung, hast du recht. ist ja eine Hausnummer. Also wenn du jetzt zurückblickst so auf die letzten Jahre, würdest du sagen, du hast alles rausgeholt, was ginge? Oder wäre noch mehr möglich gewesen?
Ja, ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, persönlich gesehen, jetzt meine Zeit speziell in Nordamerika, ich war ja 10 Jahre drüben oder 11 Jahre, glaube ich, hast du schon viel investiert, auch über die ganze Karriere und waren natürlich viele Rückschläge auch dabei, weil drüben auch viele Sachen passieren, die viel auch politisch sind in den Vereinen und was weiß ich alles. Da kommen viele Entscheidungen dazu, die man als Spieler vielleicht nicht immer so nachvollziehen kann. Wie im normalen Leben auch, aber da habe ich mich, glaube ich, schon ganz gut durchgekämpft und nicht zu schnell aufgegeben. Wenn ich jetzt, gut, ich bin 34, also ich hoffe schon, dass ich ein paar Jahre spielen kann, aber ich würde, klar, ich finde immer, dass mehr geht. Ich hätte gerne noch den einen oder anderen Titel vielleicht geholt oder auch mal hier eine Medaille oder da eine Medaille bei der Weltmeisterschaft jetzt in Riga im Mai letztes Jahr waren wir relativ nah dran. An der Medaille, relativ nah dran, auch am Finale oder sogar am Weltmeistertitel. Im Endeffekt müsste ich zurückblicken und sagen, wir waren eigentlich näher am Weltmeistertitel als an der Bronzemedaille, weil das Spiel immer auch verkackt gegen die Amerikaner damals dann. Aber ja, das ist sowas, was mir noch fehlt und auch das arbeitet natürlich weiterhin hin. Und jetzt hier in Mannheim hoffe ich, dass wir eine gute Rolle spielen, dass sich das für mich dann auch nochmal erfüllt, dass man dann irgendwo mal einen Titel holt.
Mhm. Du hast schon gesagt, du warst über 10 oder 11 Jahre in den USA. Wir haben vorhin noch schon kurz gesprochen, relativ früh schon nach Regensburg, dann nach Düsseldorf weiter, dann eben nach Toronto, glaube ich, gell? Rückblickend als erfahrener Mann, wie war das in jungen Jahren, dass man da so schnell in andere Städte und dann auch relativ weit weg ins Ausland ging?
Ja, also am Anfang war es natürlich, du weißt ja, wo ich herkomme, 1500 Einwohnerdorf in Geltingen. Da war jetzt so der erste große Schritt eigentlich nach Regensburg. Da bist du zwar nur 1,5 Stunden weg vom Elternhaus, sage ich mal. Das geht dann schon einigermaßen. Der nächste große Schritt war dann Düsseldorf. Das war dann schon schwieriger mit 19, glaube ich, damals. Aber es hat auch funktioniert. Und ja, dann der erste riesengroße Schritt war dann natürlich Nordamerika nach Toronto. Da war am Anfang schon so ein bisschen so ein Kulturschock, sage ich mal. Wer schon mal in Toronto war, es ist so ein, ja, von der Hektik her wie so ein kleines New York, kanadischer Stil, viel los, alles neu, Riesenstadt, Rieseninnenstadt. Da muss ich erstmal zurechtfinden, andere Sprache natürlich auch, andere Vorgehensweisen, was das Sport auch betrifft. Und war schon am Anfang der Umstellung, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis diese Gefühle, also diese Frühlingsgefühle, sag ich jetzt mal, am Anfang, wenn du rüberkommst und ja, einfach nur dich darauf freust, dass du Eishockey spielen kannst, eventuell in der besten Liga der Welt. Und wo ich dann das erste Mal runtergeschickt wurde nach dem Camp in die AHL, also in die Minor League. musst dich erstmal zurechtfinden, weil dann wohnst du nicht mehr im Hotel, dann musst du eine eigene Wohnung suchen, musst dich im Auto kümmern und sonst alles macht. Also da kriegst du schon ein bisschen Hilfe von anderen Spielern, aber vom Verein hast du eigentlich gar keine Unterstützung, sondern musst alles selber machen. Und das alleine zu machen, ist schon nicht ohne, wenn du dich nicht wirklich auskennst. Also mein Englisch war schon ziemlich gut in der Zeit, aber trotzdem irgendwo ein Kulturschock, und das hat man am Anfang auch gemerkt in der sportlichen Leistung, einfach hat es noch nicht so, so ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da habe ich glücklicherweise einen Trainer gehabt, der mir da komplett unter die Arme gegriffen hat und mich da auch so ein bisschen getragen hat, sag ich mal, in der Richtung.
Wer schon mal in Gelting war, der weiß, von was Corby spricht, vom Kulturschock. Ich glaube, das ist wie schwarz und weiß, einfach ein Riesenunterschied. Was uns da interessiert, gab es jemanden, der dich in der Frühphase entscheidend geprägt hat auf dieser sportlichen, auf dem sportlichen Weg? Also wo du sagst, der hat dich da dahin gebracht, wo du heute bist, oder begleitet dich immer noch vielleicht auch?
Ja, es gibt natürlich auch auf so einem Weg gibt es immer Leute. Also ich würde jetzt da nicht eine Person speziell, ich glaube, je älter man wird oder desto weiter man kommt, desto mehr Leute spielen eine große Rolle in meinem Leben, beziehungsweise in meiner Karriere dann auch, oder haben mich unterstützt, geholfen. Ging Nachwuchs los, wir hatten Nachwuchstrainer Gerrit Frieden, Manfred Heinke, der für mich wirklich eine Riesenrolle gespielt hat, einfach weil ich da alles gelernt habe, was Eishockey betrifft, ob das Schlittschuhlaufen ist, Stocktechnik, wie oft wir da um die Bulli-Kreise rumfahren mussten bei denen und Übersetzen geübt haben und was weiß ich alles, wo du wirklich die Grundtechniken lernst, über dann auch Trainer in Tölz, mit Rick Böhm Nachwuchs oder auch mit Axel Kammerer, dann, der mir die Chance gegeben hat, in der ersten Mannschaft zu spielen mit 16, 17, was ein Riesenfaktor für mich war, und auch in Düsseldorf Trainer, die mir geholfen haben, und dann, wenn ich dann nach Nordamerika gehe, wie ich gerade schon erwähnt habe, der Trainer, der dort war, der Dallas Eakins, der jetzt Cheftrainer bei den Anaheim Ducks ist in der NHL, war für mich ein Riesenfaktor damals nach meiner Draft-Geschichte mit Toronto, als ich gedraftet wurde, war der damals im Player Development in Toronto, dann bin ich nach Toronto gekommen, da war er Chefcoach in der AHL-Mannschaft, und ich hatte ihn dann auch nochmal, der hat mich immer meine ganze Karriere eigentlich begleitet, ich wurde getradet nach Anaheim, ein Jahr später war er dann in San Diego im Farmteam Chef Trainer, habe ich da nochmal den Berührungspunkt gehabt und war dann 2 Jahre später in Anaheim nochmal Cheftrainer, wo ich dann auch noch in Anaheim war und durfte dann in der NHL nochmal für ihn spielen, und das war für mich ein riesen Bezugspunkt, der mir enorm geholfen hat in meiner Karriere drüben, und wo ich immer noch dankbar bin, dass ich den haben durfte als Trainer, und wir sind mittlerweile auch wirklich gut befreundet sind und einfach als auch Menschen eine wirklich gute Beziehung haben, und alles außerhalb vom Sport kommt natürlich auch dazu, mit Familie, meine Eltern, Brüder, wenn die dich nicht so unterstützen, wie ich unterstützt wurde, auch in der Schule mit verschiedenen Lehrern, dann würde ich nicht da hingekommen sein, oder wäre ich nicht da hingekommen, wo ich es dann am Ende hingeschafft habe, auf jeden Fall.
Ich kenne dich auch als abartig bodenständigen Typen, muss ich einfach mal so sagen. Du warst immer jemand, also ich bin ja nicht dieser krasse Eishockey-Fachmann, aber ich muss sagen, ich habe es immer bewundert, dass du, egal wo du warst, also wo du gerade gespielt hast, du kamst zurück und du warst einfach, also du warst sofort wieder drinnen, weißt du, wie ich meine, im Freundenbekanntenkreis, du hast dir da nie irgendwas rausgenommen, also das war echt krass. Das hätte man nie gemerkt, dass du überhaupt irgendwo, sag ich mal, so erfolgreich und auch in so einer Klemmerwelt irgendwann mit NHL und sowas eigentlich bist. Also das fand ich immer echt krass. Wie hast du das geschafft, dass du da die Bodenständigkeit immer beibehalten hast?
Ja, danke erstmal. Also ich glaube, dass viel auch damit zu tun hat, was meine Eltern auch im Elternhaus, der Freundeskreis, ich war von Anfang an irgendwie, ja, einfach, muss einfach dankbar sein, wo du herkommst und was dafür auch für dich aufgegeben. Klar, hast du selber als Sportler, wenn du es im Profibereich schaffst, viele Sachen, die du geopfert hast für deine Karriere, aber dein Umfeld und deine Freunde, deine Familie speziell, was die alles aufgegeben haben und auch investiert haben für dich, dass du das machen darfst, was dir Spaß macht. Und es ist ja im Endeffekt ein Hobby, das ich glücklicherweise zum Beruf gemacht habe. Und ich glaube, das habe ich in meiner Karriere immer sehr zu schätzen gewusst und weiß immer noch zu schätzen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wirklich, wenn man überlegt, wie viele Eishockeyspieler auf der Welt gibt und 1% davon schafft es vielleicht in die NHL, das muss man sich schon immer vor Augen halten, wo man da herkommt und wo man es hingeschafft hat. und was man auf dem Weg da so liegen hat lassen. Und dafür muss man, glaube ich, immer ein bisschen Demut zeigen. Und deswegen, ich sehe mich nie oder habe mich auch nie gesehen als Corbinian Holzer, der Eishockeyspieler, sondern ich sehe mich einfach nur als Corbinian Holzer, der Mensch. Und ja, deswegen bin ich immer froh, wenn ich Freunde habe, wenn ich zurückkomme, die mich so nehmen, wie ich bin, und meine Familie mich so nehmen, wie ich bin, und mich so nehmen als Menschen, wie ich bin, und nicht mich als Sportler sehen, weil mir das auch unangenehm ist, wenn ich auf so eine Sache dann reduziert werde, weil ich das auch nicht will und ich das auch nicht einfordere oder sonst irgendwas. Und das für mich einfach ein Schmarrn ist. Wenn ich mit jemandem zurechtkomme, dann soll er mit mir zurechtkommen, weil ich der bin, der ich bin als Mensch, und nicht, weil ich ein Eishockeyspieler bin, der ein bisschen Erfolg hat in seiner Karriere.
Ja, finde ich super, die Reflexion. Und man muss ja ehrlich sein, jeder im Sport, wir haben jetzt ja auch viel mit Fußballern zu tun, die irgendwie Bundesliga spielen oder was auch immer, die leben ja alle gefühlt in der Blase. Und denen fehlt genau diese Säule, wo du sagst, okay, das ist die normale Welt. Und jeder, der das mal irgendwie rational betrachtet, das ist einfach auch oftmals nicht normal, was dann im Sport auch für Gelder fließen, was man auch alles bekommt und so weiter. Und deshalb würdest du wahrscheinlich sagen, das ist für dich ganz entscheidend gewesen, dass du diese Säule auch immer hattest, zu jedem Zeitpunkt deiner Karriere, dass du, wenn du hierher gekommen bist, einfach in Gelting auch du selber sein durftest und deshalb wahrscheinlich auch so bodenständig, wie der Chris es behauptet hat, auch geblieben bist.
Ja, mit Sicherheit. Also ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß es. Ich bin auch im Sommer immer, wenn die Saison vorbei war in Nordamerika, immer im Sommer zu Hause gewesen oder bin auch immer noch fest verwurzelt, auch in Bayern bei uns da. Und das ist halt, ja, man sagt so blöd, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, aber es ist halt einfach so, weil wenn man einfach dieses Leben da lebt und ja quasi aus dem Koffer dann auch lebt, wenn man viel unterwegs ist, bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich das alles erleben durfte bisher und alles mitmachen durfte. Aber zu Hause ist halt einfach zu Hause und ja, auch da, wo ein bisschen das Herz ist. Und ich glaube, wenn man das nicht vergisst, dann fährt man ganz gut. Und ja, wie du sagst, diese Säulen, die man da zu Hause hat, braucht man dann auch mal, wenn es im Sport, ja, so wie jetzt nach der Olympiade zum Beispiel, einfach nicht so gut gelaufen ist oder ein bisschen scheiße gelaufen ist, dann kann man immer wieder nach Hause kommen und der Mensch sein, der man dann am Ende auch gern sein möchte, und wird dann so genommen, wie man ist. Und das tut dann auch mal gut, wenn du sagst, reflektieren und ja, einfach mal runterfahren und auch wieder den Reset-Knopf drücken, und dann geht es auch wieder weiter.
Und da muss man ja auch sagen, im etwas kleineren Radius, die aus der Region werden es wissen, du bist ja auch ein begnadeter Fußballspieler. wie kriegt man das noch unter? Und woher kommt diese Leidenschaft? Ich glaube, SV Gelting hast du auch schon mal das Trikot getragen, oder zumindest auf den Hobbyturnieren irgendwo in der Region liest man dann immer, wenn man nicht mehr wie 10 Kilometer entfernt ist, Corby Holzer ist wieder aktiv. Ist das so? Darf man das so als Profi überhaupt?
Ja, jetzt natürlich wird es immer, oder in den Jahren, wo ich in Nordamerika war, es immer schwierig. Ich habe es ab und zu geschafft, wenn die Saison vorbei war, dass ich noch 2-3 Spiele mache am Ende. Aber es war immer nicht so leicht. Und je älter man dann auch wird, desto vorsichtiger ist man auch. Weil, klar, ich habe mal in Waldheim gespielt. Damals, da war man ein bisschen höherklassig noch. Aber ich habe auch in Gelting gespielt, schon C-Klasse und so. Und
aber ich darf da eine Anekdote erzählen. Also wir haben ja zusammen auf dem Platz gestanden. Ich weiß auch, wie wir in Waakirchen gespielt haben. Und ich glaube, es war Kreisliga oder so. Und wir hatten auch nicht viele Spieler. Und dann kam auf einmal irgendwie Corby so, yay, ich bin wieder da, ich kann spielen. Wir sagen jetzt nicht, wo du eishockeymäßig unterwegs warst zu der Zeit. Ich kann spielen. Ja. Dann bist du mitgekommen, bist aus dem Nichts eingewechselt worden. Und ich dachte mir einfach nur so, Alter, was für ein Turm. Und dann hast du auch einmal draufgezogen. Der Ball ist wie ein Strich durch die Ding geflogen. War knapp übers Tor. Knapp. Aber das Ding ist eingeschlagen dahinter im Netz, und jeder hat sich gedacht, so, das ist ja eine krasse Nummer. Kommt der hier einfach, zack, bumm. Also ich muss sagen, das sind immer so Gedanken bei mir gewesen, wo ich gedacht habe, irgendwie Hammer. Kommst einfach vorbei, machst mit, fragst von dir aus, kann ich noch irgendwo helfen? Wir waren damals so, yes, Corby ist wieder da, zack.
Ja, also ich muss sagen, in Waldheim hat es mir brutal viel Spaß gemacht. Also nicht, dass jetzt in Gelting anders war, weil es einfach die Heimat war. Aber damals, wo diese Spielgemeinschaft zustande kam zwischen Gelting und Waldheim, hat mir das immer brutal viel Spaß gemacht. Du weißt ja selber, was da für ein Zusammenhalt auch ist, oder ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es groß anders geworden ist. Da sind einfach super Jungs da, auch super Umfeld. Und mir hat es immer Spaß gemacht, da hinzukommen und dann auch mal zusammen zu hocken und danach ein Bier zu trinken oder einfach so irgendwie zusammen zu hocken. Und ich kann aber auch sagen, jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, egal wie fit ich war oder sonst irgendwas, ich habe mein erstes Fußballspiel gemacht am nächsten Tag, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe einen Muskelkater gehabt. Ey, also gerade, als ich die Treppe noch runtergekommen bin, teilweise war es echt übel.
Das glaube ich dir. Aber was mich da mal interessiert, du hast ja beide Parallelen, also du hast den Amateursport kennengelernt und dann den Profisport. Und wir kennen es jetzt so, vor allem aus dem Fußball, diese Gemeinschaft, die ist da gar nicht so krass vorhanden. Ist es im Eishockey auch so, dass du sagen würdest, auf professioneller Ebene ist das einfach Konkurrenz und Business. Und dann kommst du halt nach Gelting oder Waldram und da geht es halt wirklich um die Sachen auch nach dem Spiel und man fühlt sich wohl und macht einen Joke und sind Freunde einfach. Oder ist es im Eishockey anders?
Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es im Fußball im Profibereich ist, aber ich weiß, im Eishockey ist es immer, du kommst in einen neuen Verein und zwar auch in Nordamerika hast du natürlich dieses schnelllebige Geschäft, dass du von einem Tag auf den anderen getradet wirst und quasi 22 Freunde, die du jetzt hattest in der Mannschaft, weg sind und du drei Stunden später im Flieger hockst und zu einer neuen Mannschaft kommst. Und kommst aber da rein und es ist nicht so, dass die sagen, boah, jetzt ist hier der Neue da und jetzt schauen wir erstmal, sondern du hast wirklich mit einem Fingerschlag 22 neue Familienmitglieder so ungefähr. Und diese Gemeinschaft und dieser Zusammenhalt ist da auch enorm groß. Es ist, wenn du in der NHL bist, klar, Konkurrenz auch irgendwo, speziell unter den jüngeren Spielern, weil jeder um seinen Platz kämpft. Aber wenn du in der Mannschaft bist, dann bist du ein Teil davon und dann ist es auch unglaublich, was da für ein Zusammenhalt ist, auch familiär. Und da sitzt man auch mal zusammen, wenn man jetzt auswärts fährt oder man hat ja nicht nur ein Auswärtsspiel meistens, sondern man fährt dann meistens so eine längere Tour, speziell wo man dann an der Westküste war mit Anaheim, wenn wir dann Osten geflogen sind, dann haben wir halt 4 Spiele in 7 Tagen oder so gemacht und waren dann halt die ganze Zeit an der Ostküste unterwegs, in Toronto, Ottawa, Montreal oder dann vielleicht noch auf Boston geflogen oder so. Wenn du damals Zeit hattest, dann gehst du immer essen mit den Jungs, gehst auch mal was trinken nach dem Spiel oder so. Also das ist schon eine Gemeinschaft, die viel ausmacht. Und ich kenne viele Spieler, die aufgehört haben, die gesagt haben im Nachgang so, du wirst sehen, der Sport an sich fehlt dir vielleicht nicht. Du bist auch froh, dass dieser Druck vielleicht mal weg ist. Aber was dir fehlt, ist einfach diese Zusammengehörigkeit in die Kabine reinkommen und einfach mit den Jungs und der Mannschaft Späße machen, über was weiß ich alles reden. Und das ist an vielen Jungs, wo die sagen, wenn sie aufgehört haben, das ist sowas, das fehlt. Und das ist im Eishockey richtig. Also egal ob Profi- oder Amateurbereich, das ist schon sehr, sehr groß auf jeden Fall.
Ich glaube, den Zusammenhalt hat man bei Olympia auch gemerkt. Da gibt es ja so eine Szene, wo ein Mannschaftskollegen von dir, das ist der Puck oder der Schläger, an die Zähne geschlagen wird, der verliert einen Zahn. Und dann kam Corby, darf man das laut sagen, was du gesagt hast?
Stand ja auch in der Zeitung, kannst du sagen. Ja.
Es stand ja überall, aber das ist ja gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das ich finde, wenn das war natürlich auch unvorteilhaft, weil keine Zuschauer im Stadion sind, dann hört man immer alles, was da auf dem Eis geredet wird, wenn jetzt Zuschauer, also ich kann euch sagen, das, was da gefallen ist, habe ich schon schlimmere Sachen zu hören bekommen, da gehört es halt einfach dazu, aber das ist natürlich so im leeren Stadion so gut durchhalt, dass du am nächsten Tag in der Zeitung steht.
Also ich sag dir eins, ich habe das bekommen vom Tobi C., den du ja auch gut kennst, habe es dann Chris weitergeleitet, weil ich sag dir, bei solchen Sachen geht mir das Herz auf, Corby. Du kennst mir jetzt auch schon ein bisschen, ohne Scheiß, so eine Leidenschaft mal wieder zu hören. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Vorteil, wenn mal keine Fans da sind. Ich glaube, es ist für euch sau schwierig, aber dass man sowas mal wieder mitkriegt, ich finde es geil. Ich habe es dem Chris auch geschrieben. Chris ist auch gleich wieder so, das ist einfach eigentlich das, was irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. So auch einfach sich mal anzublären, weil man einfach mit Herzblut dabei ist und einfach mal offen zu sein und dann nicht immer versuchen, sich zurückzuhalten. Deswegen, ich habe mich mit einem riesen Grinsen gefreut und zwar nicht, weil das Ding irgendwo durchging, sondern weil ich mir gedacht habe, das ist halt der Corby. Das ist halt geil.
Da sehen wir uns alle danach. Also ist so.
Ja, es freut mich natürlich. Es gibt auch, weil das heißt natürlich gesellschaftlich auch irgendwo so eine Sache. Klar, kannst jetzt über die Art und Weise drüber diskutieren, wie die Wörter fallen und so, aber ich bin ein emotionaler Spieler, ich bin auch vielleicht bisschen altmodisch in der Hinsicht, wie ich eingestellt bin oder wie leidenschaftlich ich den Sport dann auch ausübe. Und bei mir ist halt so, ich hasse halt verlieren mehr, als ich gewinnen mag. Und deswegen haust du da halt alles raus und dass da mal die Emotionen auch überkochen, gehört, glaube ich, dazu. Und
völlig.
Ja, leider ist es dann manchmal so, dass wir in dieser Cancel Culture leben wir mittlerweile und jeder sich für jedes Wort irgendwie entschuldigen muss. Ich muss auch sagen, jetzt zum Beispiel Alexander Zverev, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen mit seinem Ausraster da. Klar, kann man darüber diskutieren, aber ich finde es halt, der spielt Tennis, weil er gewinnen will. Und wenn ihm was nicht passt, ja gut, dann rastet der mal aus und so. Aber ich finde eigentlich deine Entschuldigung fast peinlicher, als wie was der da gebracht hat. Also ist diese Alibi-Entschuldigung im Nachhinein, sich hinstellen, ja, ich muss meine Emotionen mehr im Griff haben und ich bin ein Vorbild und so, ja, ist ja alles schön und gut, aber du darfst ja trotzdem Emotionen zeigen. Und wenn ich mitten im Spiel bin, dann kann ich doch nicht jetzt im Moment, in dem Moment, wo gerade was passiert ist, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, das einfach so akzeptieren und dann mich dahinsetzen und innerlich kochen. Und dann bin ich doch mal froh, wenn ich als Zuschauer, ich bin ja so wie du, Chris, aber ich dann sage, das ist doch geil, wenn da jetzt mal einer wieder ein bisschen so John McEnroe raushaut und einfach mal auf die Scheiße haut und sagt, mich das, wenn ich mir alles gefallen. Und die Schiedsrichter müssen, das sind auch alles Menschen irgendwo, oder wie alle sind Menschen, auch die Sportler sind Menschen und jeder macht Fehler. Aber ich muss ja als Sportler auch für meine Fehler gerade stehen. Dann finde ich, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, dann kann man das auch mal ansprechen. Und klar, über die Art und Weise kann man darüber diskutieren, aber Emotionen können dazu und ich finde es auch geil, so wie du gesagt.
Also total, und wenn wir mal ehrlich sind, jeder, egal wo im Sport, uns fehlt genau das, weil diese allglatten Spieler, die es gibt, die will eigentlich keiner sehen. So. Das ist irgendwie so der perfekte Avatar gefühlt und die Effenbergs im Fußball, die gibt es halt einfach nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns halt noch, auch wenn wir vielleicht ein bisschen älter sind, ich weiß nicht, wie es die Anfang 20-Jährigen denken, aber ich glaube, jeder wird sich wünschen, einfach viel mehr diese Leidenschaft, Emotionen zu sehen und dann vielleicht sogar wieder auf den Amateursport zu transformieren, dass es halt da auch wieder öfter so ist, dass es halt in den 90 Minuten oder am Eis dann um Leben und Tod gefühlt geht, wie es halt früher auch war. So, das war halt alles. Und das geht so ein bisschen flöten und da brauchen wir genau die Holzers und diese Zverevs in ein bisschen abgeschwächter Form. Und dann
total. Ich finde auch, Corby, du hattest vorher so ein bisschen zurückgezogen bei dem, was ich gefragt hatte, aber ich finde, da kannst du richtig stolz drauf sein, weil wir haben durch das, dass wir immer nur Sportler sehen, die dann sozusagen im Geheimen fluchen oder sonst was, ja, dann lernen wir und unsere Kinder lernen nur noch in den Keller zu gehen für sowas. Und, und dann sind wir überhaupt nicht mehr im offenen Disput oder sonst was, dem wir uns stellen können und auch Sachen klären können. Und deswegen, ich fand es richtig cool. Ich finde es auch cool, wie du dazu stehst. Und ich sagte genauso das von Zverev. Ich habe das auch wieder mit einem Schmunzeln im Gesicht gesehen. Ich habe mir gedacht, wo ich es erstmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, hoffentlich erwischt er ihn bloß nicht. So als die Füße. Ja. Dann habe ich mir noch dreimal angeschaut. Ich glaube, er hat ihn wirklich nicht erwischt, oder?
Ja, nee, ich glaube, er hat den Fuß so hochgehoben. Ja. Aber ich bin auch überrascht, wie ruhig der Schiedsrichter da geblieben ist. Also, wenn der mehr da gegen den Stuhl haut, dann würde ich auch mal sagen, also, man ist eigentlich komplett besteuert. Aber die lassen sich das da. Da bist du dann noch aggressiver fast als Sportler, wenn da überhaupt keine Reaktion kommt. Und dann einfach da so sitzt und dich so anschaut. Und ich dann denke so, ja, okay, ich stehe jetzt auf und gehe einfach. Schreib doch mal zurück oder so, mach doch mal. Ja,
absolut. Zum Glück ist Corby Holzer nicht oben gesessen. die WM 2014, das ist vorher schon mal angesprochen.
21.
Oh, 21, genau. Der vierte Platz, 2014 sage ich, 21, klar. Der vierte Platz, würdest du es als Niederlage oder als deinen größten Erfolg bezeichnen? Mit der größten Erfolg.
Ja, das ist immer...
Also undankbar,
gell? Also das Gefühl nach dem Halbfinale, weil wir... Jeder, der es gesehen hat, ich glaube, von 10 Spielen, wenn du 9-mal oder von 10 Spielen, wenn du 10-mal so spielst, wie wir gespielt haben in dem Spiel gegen Finnland, die jetzt auch Olympiasieger geworden sind, gewinnst du einfach 9-mal. Und dieses eine Spiel haben wir einfach verloren, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war mit Abstand unser bestes Spiel im Turnier. Und dass du da dann am Ende rausgehst und so unglücklich, so wirklich durch zwei kleine, wirklich klitzekleine Fehler 2-1 verlierst, ist einfach, du sitzt in der Kabine drin, ist einfach leer. Und du weißt aber, du musst am nächsten Tag schon wieder aufstehen und gegen die Amerikaner und spielen Platz 3 spielen, wo es immer noch um eine Medaille geht. Aber wir haben dann diese Enttäuschung irgendwie nicht geschafft, dass wir so schnell diesen Turnaround schaffen innerhalb von weniger als 24 Stunden, dass wir dann gegen die Amerikaner reingehen und ja einfach sagen, okay, wir holen jetzt Bronze. Aber das ist halt einfach noch im deutschen Eishockey auch so, dass wir diese Verlierer, ich will jetzt nicht Verlierermentalität, das ist ein bisschen krass an vielleicht, aber es war immer so im deutschen Eishockey, wenn du zu einer WM gefahren bist, vor dem Turnier wurde gesagt, jetzt schauen wir mal, ja, hoffen wir, dass wir ins Viertelfinale kommen, hoffen wir, dass wir gegen die Gegner, die wir schlagen können, dass wir da gewinnen, wenn wir ein 50-50 Spiel, aber schauen wir mal. Und da war es dann schon zufrieden, wenn du ins Viertelfinale gekommen bist. Und da war es halt jetzt schon so, du hast richtig gemerkt, wie angepisst alle waren, dass wir das Halbfinale verloren haben. Und wir haben es dann einfach nicht geschafft, diesen Turnaround zu schaffen. Und hat, glaube ich, auch was damit zu tun, wenn du diesen nächsten Schritt gehen willst in diese Top-Nationen rein, dass du auch mal sagst, okay, wir wollen immer vorne mitspielen. Dass du das dann auch schaffst, dass du auch mal sagst, okay, jetzt haben wir ein Halbfinale zwar verloren und das ist scheiße, klar, wir wollten woanders hin. Aber dass du dann sagst, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir das im Kopf löschen, Spiel ist vorbei und morgen reingehen und dann einfach Bronze holen, weil da hast du auch was erreicht. Mhm. Und so weit sind wir noch nicht. Das hat man jetzt auch bei Olympia gesehen, dass die Erwartungshaltung sehr hoch war. Aber wir es einfach nicht geschafft haben, diese Latte, die wir uns selber aufgelegt haben, den nächsten Schritt zu gehen und jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen anderen Anspruch an uns, jetzt müssen wir aber da durchbrechen und einfach konstant auf einem hohen Level spielen, dass wir dann auch mitreden können, wenn es um was geht am Ende. Aber ja, wie gesagt, die Niederlage da gegen Finnland war bisher, muss ich wirklich sagen, vom Gefühl her, auch von der Mannschaft her, was wir da hatten, weil wir so eine geile Truppe hatten, egal ob es Staff war oder die Spieler, die dabei waren, die hat schon brutal wehgetan. Mhm. Also da waren ist auch die ein oder andere Träne dann geflossen danach, weil der Zusammenhalt einfach so unglaublich war. Wir haben ja da Sachen vor dem Turnier oder auch während dem Turnier gehabt, die so zusammengeschweißt haben, dass es dann am Ende einfach traurig war, dass wir uns nicht belohnt haben, sag ich mal.
Mhm. Man merkt in deiner reflektierten Art, wie viele Jahre du schon, also dass du schon ein paar Jahre dabei bist, also echt krass, aber wahrscheinlich, weil es jetzt auch schon ein bisschen her ist, sage ich mal, schon wieder. Du, wenn du zurückschaust auf diese ganzen Jahre, ich meine, du hast mit Sicherheit noch einige vor dir, aber wenn du jetzt schon mal so einen kleinen Cut machst, was waren da so deine schönsten oder besondersten Momente, wenn du, die dir so vor den Kopf kommen?
Auf dem Eis.
Ja, auf dem Eis auf jeden Fall. Top 3 ist auf jeden Fall das erste NHL-Spiel, ganz klar. Das ist eins der Highlights gewesen in meiner Karriere. Ich habe nie vergessen, wie nervös ich da war. Dann auf jeden Fall auch Olympia 2010, wo ich das erste Mal dabei sein durfte mit 21, 22 damals in Vancouver. Im Heimatland des Eishockeys so ungefähr. Mhm. Hat sich alles bei den ganzen Turnieren oder bei den ganzen Olympischen Spielen eigentlich nur um diese Eishockey-Medaille gedreht. Wenn Kanada in jeder Sportart Gold geholt hätte, außer im Eishockey, wären für die Olympischen Spiele ein Misserfolg gewesen. Und damals waren die NHL-Spieler auch dabei. Und wir haben dann tatsächlich in diesem Qualifikationsspiel für das Viertelfinale, wo wir jetzt gegen die Slowakei ausgeschieden sind, gegen Kanada gespielt. Und die Kanadier sind so ein bisschen ins Turnier gestolpert mit einer brutalen, also es war wirklich ein Dreamteam eigentlich, was sie da hatten. Sind ein bisschen ins Turnier gestolpert und mussten in diese Qualifikationsrunde, haben dann gegen uns gespielt. Und wir saßen alle beim Essen zusammen dann in dieser Essenshalle und haben gesagt, ah, stell dir mal vor, wir hauen die raus und so. Und das haben bisher zu dem Zeitpunkt ein ganz schlechtes Turnier gespielt auch. Hatten aber auch null Erwartungen eigentlich. Wir wollen ins Viertelfinale, wenn es geht, aber ja, die Erwartungshaltung war anders. Aber da haben wir gesagt, ja, stell dir mal vor, wir hauen die Kanadier da jetzt raus und dann die weisen uns aus, die schicken uns alle nach Hause, schmeißen uns aus dem Land raus und so. Und ja, dann sind wir da eingelaufen. Das war unglaublich. Also ich weiß noch, der Alex Sulzer saß damals neben mir auf der Bank, wo wir eingelaufen sind, in die Kanadier eingelaufen sind und wir dann da standen, die Starting Six aufgerufen wurde und wie laut es in dem Stadion war. Alles rot, voller Kanada-Trikots, laut wie nochmal was. Und ich den Sulzi neben mir so anschaue und dann bloß so sagen, jetzt mein Trikot so hochziehe und sage so, Sulzi, hast du auch Gänsehaut gerade? Und er so, ich bin so scheiß nervös. Und dann haben wir 8-2 verloren. Und ab dem Zeitpunkt sind die Kanadier ins Rollen gekommen und sind auch Olympiasieger geworden. Aber das war auch ein unglaubliches Highlight. Und was ich auch nie vergessen werde, ist das Spiel auf Schalke vor 77.000 Zuschauern bei der Heim-WM dann im selben Jahr, 2010, im Mai. Das war unfassbar. Da haben wir dann, das war das Eröffnungsspiel von der Weltmeisterschaft, da haben wir gegen die Amerikaner gespielt und 2-1 in der Verlängerung gewonnen. Und das Tor in der Verlängerung ist gefallen, dann sind 77.000 Leute ausgerastet. Dann hat der Schiedsrichter gesagt, wir müssen uns das nochmal anschauen im Videobeweis, weil vielleicht Torwartbehinderung war. Da war alles wieder ruhig. Also wir waren ja auch schon alle auf dem Eis, haben gefeiert natürlich. Und dann kam da das Elend, also gefühlt war das eine halbe Stunde, was da hinten stand und sich das nochmal angeschaut hat. Und kam dann zurück und zeigt wieder auf den Mittelpunkt. Und dann sind wieder 77.000 Leute, inklusive bei uns, ausgerastet. Das ist auch so ein Gefühl, wenn du da einlaufst, du schaust einmal rum fürs Warm-up. Das war unfassbar einfach. Also das war so geil. Und dieses Spiel hat uns damals auch bis ins Halbfinale getragen gegen Russland. Da sind wir ja auch Vierter geworden 2010. Und da hat man richtig gesehen, was da für ein Hype entstehen kann im Eishockey. Also jeder kennt das Sommermärchen 2006 vom Fußball. Das war unser Frühlingsmärchen so ungefähr. Und das war unglaublich. Da stand auch, nachdem wir das Halbfinale bzw. das Spiel Bronze verloren haben gegen Schweden, standen auch Tausende von Zuschauern vor dem Stadion und haben uns da gefeiert und was weiß ich. Also es war auch am Bus, am Hotel, wenn wir da von Mannheim Viertelfinale gegen die Schweiz gewonnen hatten und so. Es war unfassbar. Also es war so ein schönes Erlebnis in meiner Karriere auch, dass ich auf jeden Fall auch dazu zählen würde.
Hammer. Man merkt es auf jeden Fall, dass das die schönsten Momente waren, so wie du sprichst und auch rückblickend in der Emotion. Das sieht jetzt nicht jeder, aber man hört es auch, glaube ich, raus. Jetzt mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Was hast du noch vor? Also du wirst noch lange spielen. Wie lange? Hast du noch Ziele außer den Titel? Das hast du auch schon gesagt. Was passiert mit Corby Holzer noch?
Ja, im Sportleben ist man immer, ich lebe so ein bisschen von Tag zu Tag. Mhm. Ich glaube, du bist da ganz gut beraten. Ich habe natürlich jetzt noch ein Jahr Vertrag nach der Saison. Da muss man einfach weiterschauen. Es geht natürlich auch körperlich. Habe ich schon die ein oder andere Meile jetzt auf meinem Kadaver, sage ich mal, drauf mittlerweile. Da muss man einfach schauen, solange ich gesund bin und solange es mir Spaß macht, spiele ich auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Ich habe schon zu vielen Leuten gesagt, wie die mich fragen, ja, wie lange willst du spielen, wie lange kann man spielen? Und ich sage, du, pass auf, bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Wenn ich in der Früh aufstehe und ich weiß, ich habe Training und mir fällt schwer aufzustehen, weil ich mich entweder nicht motivieren kann oder weil ich nicht mehr aufkomme, dann wird es Zeit aufzuhören. Aber wenn ich diesen Spaß, der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat mit dieser Sportart, weil es im Endeffekt ist es einfach mein Hobby, was ich zum Beruf machen durfte. Und da hast du einfach den Spaß. Und wenn ich dieses Feuer und diesen Spaß nicht mehr habe, dann glaube ich, muss ich sagen, okay, dann höre ich lieber auf. Weil dann tue ich mir selber keinen Gefallen, dann ärgerst du dich nur den ganzen Tag über das oder das und hast dann nicht mehr diese, ja, wie gesagt, dieses Feuer, diese Leidenschaft für den Sport und dann quälst du dich da so durch, nur weil du noch ein Jahr spielen willst oder weil du sonst nichts zu tun hast. Aber dann höre ich lieber auf und gebe meine Erfahrungen weiter und vielleicht als Trainer oder im Management oder vielleicht habe ich auch, wenn ich aufhöre, überhaupt keinen Bock mehr auf den Sport und mag was ganz was anderes machen. Aber im Moment würde ich einfach sagen, ich spiele so lange, wie es geht, solange es mir Spaß macht und was danach kommt, könnte ich mir im Moment sehr, sehr gut vorstellen, dass ich irgendwo im Sport auf jeden Fall bleibe, weil ich da einfach die meiste Erfahrung habe, die ich gerne weitergeben würde, egal ob das jetzt im Nachwuchs ist oder auch ein jüngerer Spieler oder als Trainer oder so. Und ja, für mich jetzt sportlich natürlich Meister wäre nicht schlecht, würde ich gerne werden. Wenn ich mir jetzt noch ein verrücktes Ziel setzen müsste in meiner Karriere, würde ich sagen, in 4 Jahren nochmal Olympia spielen, weil so wie wir jetzt Olympia gespielt haben, würde ich es gerne eigentlich nochmal gut machen und dann in 4 Jahren nochmal dabei sein. Aber schauen wir mal, wohin mich meine Beine noch tragen.
Hallo, ich bin 38, könnte auch noch locker Olympia spielen.
Mhm. Ja, klar, warum nicht? Also eben. Deswegen sage ich, so ein kleines verrücktes Ziel, solange ich gesund bin und wenn ich natürlich meine Leistung bringe. Und ich finde auch, du musst dir Ziele setzen, egal ob sie verrückt sind oder nicht. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen dieses Benzin, was dich dann antreibt. Mhm. Weil wenn du dir so kleine Ziele setzt, wenn ich jetzt sage, jetzt spiele ich mal ein Jahr, wenn ich Meister wäre, dann ja gut, dann habe ich ja das erreicht, dann muss ja wieder was Neues kommen. Und ich finde schon, wenn ich mir so ein langfristiges Ziel setze, dann sage ich jetzt mit 37 und nochmal Olympia spielen, dann weiß ich, dass die nächsten Jahre nochmal, dann gebe ich halt einfach mehr Gas, weil du halt einfach ein Ziel hast, wo es dich antreibt. Und ja, wenn du das auch ein bisschen aus den Augen verlierst und einfach so dahin spielst, dann, ich glaube, das spiegelt sich dann auch oft in der Leistung wieder. Und ich brauche einfach diese Leidenschaft und diese Emotionen, um das zu spielen, was ich auch kann.
Cool, es hört sich super, also es hört sich auf jeden Fall mega an und man merkt einfach, dass du das liebst, was du tust. Also das sagt nicht jeder, glaube ich, auch mit der Erfahrung nach so vielen Jahren. Und ich glaube, Eishockey ist dann nochmal körperlich auch ein bisschen härter wie andere Sportarten. Und trotzdem dieses ambitionierte Ziel zu haben, das zeigt einfach, dass du Sportler durch und durch bist. Du bist ja auch mit dem ganzen Thema Social Media eigentlich so in deiner Karriere mitgewachsen. War das für dich ein Thema immer? Also hat es dich begleitet oder war das immer so ein Nebenschauplatz? Wie würdest du es bezeichnen? Also auch so im Team, was ist da so dein Gefühl, deine Meinung zu?
Ja, also meine Anfangszeit war das ja noch relativ in den Kinderschuhen. Also gab es, wer es noch kennt, Lokalisten, StudiVZ und wie es alles heißt und so. Da gab es ja noch kein Instagram und so. Das kam ja auch alles später und ich weiß ja auch, wo ich das erste Mal davon gehört habe, was ist denn Instagram oder Fotos? Der macht dann den ganzen Tag Fotos von sich und postet, dass sie langweilig sind. Deshalb hat man kein Leben oder was ungefähr. Ja, und jetzt siehst du ja, wohin sich das entwickelt hat. Das ist ja ein Riesending und auch im Sport ein Riesending. Es ist ja nicht nur irgendwas darstellen, sondern mittlerweile ja auch ein Tool, sag ich mal, was dir als Sportler auch Reichweite bringt oder auch, sag ich mal, der Karriere helfen kann. Kann ja natürlich auch sehr schnell viel kaputt machen, aber wenn man es richtig nutzt, dieses Tool, dann kannst du natürlich das sehr zu deinem Vorteil auch nutzen. Ich habe natürlich auch Schattenseiten davon kennengelernt. In Toronto zum Beispiel, die Anfangszeit, ich hatte da überhaupt kein Social Media, also speziell Twitter oder so, weil, also was du dir da alles anhören darfst, teilweise, wenn du selber das dabei bist oder auch, was ich jetzt auch wieder hier bei der WM auch manchmal wieder für Nachrichten, bei Olympia jetzt auch wieder für Nachrichten bekommen habe, von Leuten, die natürlich frustriert sind und auch nachvollziehbar frustriert sind, aber ich glaube, Mike Tyson hat das mal gesagt, ich glaube, es ist ein Zitat von Mike Tyson, die sozialen Medien haben uns alle irgendwie, ja, jeder darf sagen, was er will und darf jemandem seine Meinung sagen, ohne dafür mit den Konsequenzen zu leben, dass er mal auf die Fresse bekommt. Und das ist halt vor allem bei uns im Sport speziell extrem, diese Schattenseite von den sozialen Medien, weil wir uns natürlich Sachen anhören müssen. Wir sind so ein bisschen das Ventil für andere Leute, Frustration. Und das kriegst du als Sportler dann schon auch mal wieder ab. Ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen. Aber so die Anfangszeit speziell in Toronto, wenn es bei der Mannschaft nicht so gut gelaufen ist oder so, oder auch bei dir persönlich, wenn du nicht die Leistung gebracht hast, die du bringen kannst, aber als 23-, 24-Jähriger, dir dann verschiedene Sachen anhören zu müssen oder lesen zu müssen, das bringt dich schon in eine Spirale rein, da musst du erstmal wieder rauskommen. Und wir hatten damals in Toronto auch eine Medienschulung, als ich mal bei so einem Prospect-Camp, also bei so einer, das war so ein Talentförderungscamp, also wo die ganzen Draftpicks da waren, haben wir so eine Medienschulung bekommen, da war aber sozialen Medien, da waren die einfach noch nicht so groß, das war 2006, 2007, da kam das alles erst so und damals schon eine Schulung bekommen, aber einfach nur im Umgang mit der Presse. Jetzt wäre es unfassbar wichtig, glaube ich, wenn du als junger Spieler, und ich glaube, es mittlerweile passiert das auch bei den meisten Organisationen, speziell in Nordamerika, dass du auch eine Schulung kriegst mit sozialen Medien einfach. Wie gehst du damit um? Auch, ja, was postest du, was solltest du nicht posten? Verschiedene Sachen. Es ist ja wirklich auch teilweise so, es kann ja schon ein Like beim falschen Bild von irgendjemand gesehen werden, der es falsch interpretiert und du bist sofort abgestempelt. Und das ist halt schon brandgefährlich für unser Sportler. Und deswegen Social Media auf jeden Fall, wenn du es richtig nutzt, finde ich es überragend, super Tool. Ich habe auch alles, also ich bin auf Instagram, gut, Facebook bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, aber auch ich habe Twitter hauptsächlich eigentlich nur für News, weil ich das sehr, sehr gut finde, da bin ich eigentlich auch nicht sehr aktiv, da bin ich eigentlich eher so für News und solche Sachen. Aber man kann es 100%, ich finde es, wenn man es richtig nutzt, überragend, aber es kann natürlich auch alles mit, oder man sollte es alles mit Vorsicht immer ein bisschen genießen, weil ja sich natürlich immer eine Richtung auch entwickelt, wo man wenig Einfluss drauf nehmen kann.
Absolut. Ich glaube, das hast du sehr schön gesagt, wo da so die Schwierigkeiten liegen, auch für junge Menschen, die da überhaupt nicht drauf vorbereitet sind, weil einfach jeder alles sagen darf. Und jetzt, wenn man einfach daran denkt, wir haben alle Fußball gespielt oder sehr viele Menschen spielen in irgendeiner Mannschaft, wenn da jeder Zuschauer sagen dürfte, was er will, die ganze Zeit zu einem, das wäre ja eine Katastrophe. Also ganz ehrlich.
Ja, und jetzt bist du ja auch echt ein gestandener Spieler, der doch auch ein Selbstvertrauen hat und auch du sagst, was das mit euch Sportlern dann macht, wenn solche Nachrichten kommen. Das hat der Timo Baumgartner von Berlin gesagt im Podcast. Also jeder, mit dem wir sprechen, vermittelt uns das Gefühl, wie das auch einem nahe geht. Und ich glaube, das sollte jedem da draußen auch mal bewusst sein, dass das halt einfach nicht nur eine Nachricht ist, sondern man doch jemanden, einem Menschen da irgendwie was antut, wenn man halt dann wirklich unter die Gürtellinie kommentiert oder auch Nachrichten schreibt und das einfach mit ein bisschen mehr Bedacht konsumieren und auch nutzen. Da wäre schon jedem geholfen. Glaube ich, so ein
Ja,
bisschen.
nee, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist ja, du hast es ganz gut gesagt, wir sind alles Menschen am Ende. Und keiner von uns macht einen Fehler mit Absicht oder keiner von uns ja, spielt schlecht mit Absicht. Wirst du selten hören von einem Sportler, dass er sagt, ja, ich habe jetzt gestern mit Absicht schlecht gespielt und wollte unbedingt verlieren. Wirst du nie hören, im Profisport speziell. Ich verstehe jeden Fan, der frustriert ist und ich als Sportler bin ja selber als Spieler. Wenn wir die Fans nicht hätten, dann könnten wir auch nicht diesen Sport so ausüben, wie wir ihn ausüben. Das muss man auch dazu sagen. Die Leute, wenn die nicht ins Stadion gehen, ist ja auch ein Trickle-Down-Effekt, wo ich sage, wir müssen ja um jeden Fan dankbar sein. Und das sind wir auch als Sportler. Trotzdem gibt es dir nicht das Recht, einen anderen Menschen so zu beschimpfen, weil, Chris, wie du gesagt hast, auch wenn du beim Fußball, im Amateursport, wenn jeder Zuschauer seine Meinung zu jedem Spieler jedes Mal den bestimmten dürfte oder sonst irgendwas, dann würde ich es gerne einfach mal umdrehen und dann auch mal sagen, der Spieler stellt sich jetzt mal zum Zuschauer hin und sagt mal dem jedes Mal, wenn der sein Bier falsch in die Hand nimmt oder wenn der oder setzt, geh mit dem ins Büro, wenn der die ganze Woche im Büro sitzt oder so und ich stelle mich neben den hin und sage,
Oh
ja,
je.
wieso machst du deinen Laptop so auf? Warum tippst du die Tasten so? Warum kannst du nicht T9? Warum kannst du nicht das? Warum kannst du nicht das? Keine Leute, solche Sachen. Dann möchte ich mal sehen, wie die Person unter Druck dann noch weiterarbeitet. Wenn du
Super
den ganzen
Vergleich.
Tag nur hörst, wie scheiße du bist, das muss man schon auch immer bedenken, dass wir alle Menschen sind und am Ende des Tages auch nach Hause gehen und Familien haben. Und ja, wie du sagst, hinter einem Fake-Profil oder hinter einem Fake-Bild oder so, sich zu verstecken und andere Leute zu beschimpfen, ist immer ganz einfach. Und das ist halt auch so ein kleiner Nachteil von Social Media. Aber ja, so ist es auch, gehört dazu. Und als Sportler fängt man an, damit zu leben oder das zu akzeptieren. Aber es ist nie schön, wenn du solche Nachrichten bekommst, auf jeden Fall.
Absolut. Aber es gibt natürlich auch super schöne Seiten von Social Media. An der Stelle haben wir unser Unboxing. Das heißt, du kriegst eigentlich jetzt eine Box von uns überreicht. Jetzt nehme ich die Box für dich. Und packe sie für dich mal aus, weil da ist was drin, was du eigentlich beschreiben sollst, was wir da so reingetan haben für dich. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal für dich, beschreibe und zeig's dir dann und dann darfst du einfach sagen, was du da siehst. Also ich habe jetzt schon reingegriffen und ich habe was rausgeholt, es ist ein Foto. Ich zeige dir das jetzt mal in die Kamera. Ich hoffe, du kannst es erkennen und sagst uns einfach so, was du dabei denkst.
Ja, was kann ich dazu sagen?
Darf man dazu was
Nichts mehr.
sagen? Also das war,
Beschreib es ruhig
ja.
damit für die Hörer so ein bisschen, sofern du willst.
Nee, das war ja bei einer Floßfahrt damals, wo ich ja auch immer gerne mitfahre. Ich bin ja auch immer bereit, wenn ich da bin, dass ich da mitfahre, weil ich das immer geil fand. Auch übers Fußball, glaube ich, ist das hauptsächlich, oder? Über die Waldramer
Ja,
Fußballer.
aber alle waren
Genau.
dabei, also so ein Riesenfreudeskreis,
Ja,
gell?
genau. Also genau, was sind es? Zwei Floße oder drei Floße? Zwei sind es, glaube ich, am Ende,
Ja.
oder? Normalerweise.
Am Anfang sind zwei, dann sieht man drei.
Bitte?
Am Anfang sind es zwei und am Ende sieht man drei.
Genau, so ungefähr. Nee, aber das sind halt, ja, das bin halt auch ich irgendwo. Wenn ich das dann sehe und wenn es eine gute Gesellschaft ist, dann geht es halt auch mal ab. Also dann stehe ich auch dazu, dass dann auch mal Party machen kann ich dann, mache ich dann auch mal gerne. Also ich bin ja aus Bayern, da trinken wir auch gerne mal ein Bier. Und das gehört ja zu unserer Kultur auch irgendwo dazu. Aber ja, das war auf jeden Fall eine lustige Floßfahrt.
Ja, absolut. Also ich beschreibe es mal kurz für die Nicht-Bayern, was das ist. Du hörst uns noch, gell, Corby?
Ja, ich höre
Okay,
alles.
weil wir sehen jetzt gerade kein Bild mehr. also für die Nicht-Bayern eine Floßfahrt, das ist von Wolfratshausen nach München und man sitzt tatsächlich auf einem Holzfloß. 60 Mann, glaube ich, passen drauf. Man hat in der Regel so eine Kapelle mit dabei. Wir hatten eine fortgeschrittene Kapelle in den meisten Fällen. und auf dem Foto war Corby einfach mit sehr, ich glaube, mit einem deiner engsten oder zwei deiner engsten Freunde auch drauf. Genauso wie alle anderen, das meinte ich mit bodenständig am Anfang. Da bist du halt einfach Corby, so. Da gibt es nicht den Eishockeyspieler Corby, sondern da gibt es einfach den Corby. Und das habe ich ehrlich gesagt immer sehr genossen. Und ich liebe dieses Bild und die Erinnerung auch. Ich meine, da singen wir einfach mit einer Band zusammen auf diesem Floß, haben halt einfach eine Gaudi. Und es ist immer eine coole Sache. Und da bist du immer voll dabei. Das muss ich ehrlich sagen, das ist eine richtig coole Sache.
Mega. Das sind die schönsten Momente und Rückblicke. Aber jetzt schauen wir nochmal voraus. Letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Wir stellen immer die gleiche Frage. Wenn du dir für die Zukunft, für die Welt, für dich selber was wünschen dürftest und das in Form einer Schlagzeile in den Medien nach außen tragen dürftest, was wäre das? So 5 Jahre, 10 Jahre in die Zukunft geschaut. Die Headline. Also ich hätte jetzt schon eine nach dem, was du erzählt hast, aber sag mal deine, die dir jetzt spontan einfällt.
Wenn es nur eine Headline ist, schwierig, wirklich schwierig. Also klar, wenn ich mir was aussuchen dürfte, jetzt für die nahe Zukunft, würde ich sagen, Adler Mannheim, wenn wir jetzt in 2, 3 Jahren schauen, wäre eine schöne Schlagzeile, Adler Mannheim gewinnen zum dritten Mal die Meisterschaft in Folge. Wäre was Schönes, dann weiß ich, dass ich da nochmal was gewonnen habe. Und von mir aus auch zum 4. Mal in Folge und im selben Atemzug, wenn ich dann mit 37 immer noch spiele und dann so Olympia fahre und das da auch noch mit drin steht, dann hätte ich auch nichts dagegen.
Das wusste ich. Sehr gut.
Und wenn man außerhalb vom Eishockey sieht, für dich, für die Welt, was wäre da so etwas?
Ja, in erster Linie, klar. So Gesundheit natürlich für meine Familie, für mich, meine Kinder in allererster Linie. Und das wäre... Ja, ist natürlich jetzt heute ein sensibles Thema mit dem, was in der Ukraine passiert und alles. Aber klar, Frieden auf der Welt und dass wir einfach in einer Welt zusammenleben, wo jeder jeden respektiert, jeder seine Meinung haben darf, aber auch andere Meinungen akzeptiert. Weil Reibung ist gut, Reibung bringt auch einen nach vorne, aber immer in einer gewissen und respektvollen Art und Weise. Ich glaube, wenn wir das mal hinbekommen, ist es natürlich nicht einfach bei so vielen Menschen auf der Welt, aber wenn wir das hinbekommen, dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Zukunft und das würde ich meinen Kindern auch wünschen, dass sie in der Welt aufwachsen, die nicht reduziert wird auf das oder das, sondern wo jeder so offen leben kann, wie er gerne leben möchte, ohne dass jemand anders ihn dann reduziert oder sonst irgendwas. Das wäre natürlich für mich und für meine Kinder speziell ist das, was ich mir wünschen würde.
Sehr schön.
Super schönes Schlusswort. Ich glaube, damit können wir auch super schön hier rausgehen. Aber eins habe ich noch vergessen. Ich glaube, du hattest vor ein paar Tagen erst Geburtstag, daher nochmal alles Gute nachträglich.
Ja, danke auch von mir.
Das danke. Wollte ich eigentlich am Anfang sagen natürlich und jetzt haben wir es aber aufs Ende verschoben. Und du kriegst von uns noch was zugesendet, weil wir haben ja ein kleines Geschenk für dich eigentlich vorbereitet gehabt und das senden wir dir dann noch zu.
Perfekt, dankeschön.
Corby, vielen Dank für deine offenen Worte auch. Hat uns sehr gefreut, vielleicht auch nochmal irgendwann in komplett live. Also wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder, spätestens zur Floßfahrt, wenn wir endlich wieder dürfen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, schönen Abend, viele Grüße an die Familie und von unserer Seite einfach herzlichen Dank.
Auch von meiner Seite, hat echt Spaß gemacht und merkt einfach, du bist Sportler durch und durch und nicht nur von deiner Seite, sondern von allen Seiten, die es gibt und deshalb ist es sehr schön, dass wir heute mit sprechen durften. Danke, Corby.
Ich sag danke für die Einladung und bleib's gesund vor allem und alles Gute.
Perfekt.
Ciao, Corby.
Bis dann. Ciao, ciao. Think outside, talk inside. Unboxing.